Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Ich bin wie jeder vernünftige Mensch dafür, dass wir Steuerhinterziehung natürlich ahnden. Und zu diesem Zweck sollte alles versucht werden, um an diese Daten heranzukommen.
Es ist auch nichts Illegales, auch nichts Anrüchiges dabei.
Es ist etwas ganz Normales, dass man auch was Illegales aufkauft. Das macht die Polizei im Alltag auch.
Steuerhinterziehung ist natürlich alles andere als ein Kavaliersdelikt. Und deshalb muss man auch alle Hebel in Bewegung setzen, diesem auf den Grund zu gehen.
Diese Linie wird gewahrt. Deine Regierung trifft auch nicht alle anderthalb Jahre neue Entscheidungen in so schwierigen Fragen.
Sollten wir ab heute ernsthaft die Ansicht vertreten, der Staat darf unter keinen Umständen Dokumente, Daten verwenden für die Strafverfolgung, die illegal erlangt wurden, dann werden wir in Zukunft einige Straftaten nicht mehr aufklären können.
Im Interesse der Gerechtigkeit liegt es, dieses Material sich zu besorgen, um endlich dem Rechtsstaat auch Geltung zu verschaffen.
Der Staat ist auf Einkaufstour. Die Regierung und die Opposition sind sich einig, die geklauten Daten von Steuerhinterziehern werden gekauft. Aber es gab auch Gegenstimmen, auch in der Bundesregierung. Kaufen oder nicht kaufen, das war die Frage, die inzwischen, wie in den Nachrichten eben gehört, entschieden ist. Ob an dieser Frage sich allerdings die Wege scheiden, hier der Rechtsstaat, dort staatliches Agieren im Verfassungswidrigen, im Illegalen, diese Diskussion ist mit der Kaufentscheidung noch nicht ausgestanden. Darf der Staat mit illegal beschafften Daten dealen? Darf er sich zum Hehler machen? Darf er die illegal beschafften Daten dann benutzen? Sind sie vor Gericht verwertbar, trotz des Verbots rechtswidrig beschaffter Beweise? Und wenn der Staat jetzt mit Datendieben Handeln treibt, was darf man eigentlich noch alles an Handeln vermuten, von dem wir nichts erfahren? Und was ist mit all den Datendieben, die jetzt überall zu wühlen beginnen werden, wenn sich das Geklaute in Deutschland so schön versilbern lässt? Dealer, Daten, Datenfänger. Wie der Staat ermittelt, der Tag in HR2 Kultur. Kaufen oder nicht kaufen, das war die Frage, die seit Tagen hin und her wogte in Berlin und im Rest der Republik. Und Christoph Grabenheinrich fasst uns die Diskussion jetzt noch einmal zusammen.
Politiker diskutieren hitzig, Bischöfe sind sich uneins, Steuer- und Strafrechtler ebenfalls. Bevor die Debatte richtig begonnen hat, kocht sie zum ersten Mal schon über. Die Opposition wittert die Chance, die Regierung für Untätigkeit aufs Korn zu nehmen, bevor die sich überhaupt positioniert hat.
Das riecht schon wieder nach Klientelpolitik.
Ähnlich wie Grünen-Chefin Roth wetterte auch SPD-Chef Gabriel, fängt sich dafür von Vizekanzler Westerwelle harsche Worte ein.
Herr Gabriel wird in seiner parteipolitischen Not immer mehr zum Brunnenvergifter der Demokratie.
Starker Tobak, dabei war da noch gar nichts passiert. Am Wochenende war bekannt geworden, dass erneut eine CD mit Daten von Steuerhinterziehern zum Kauf angeboten wird. Doch die Abwägung zwischen rechtsstaatlichen Prinzipien und dem möglichen staatlichen Nutzen durch Steuernachzahlungen ist immens schwer, räumt der linke Bartsch erfrischend unverhohlen ein.
Ich habe, als ich vor der Pressekonferenz war, überlegt, was sagst du eigentlich zu der Frage? Und ich bin immer noch zu keiner ganz abschließenden Auffassung gekommen, sage ich Ihnen ganz offen.
Die meisten sehen es ideologischer. Die Fronten verlaufen dabei nicht wie üblich zwischen, sondern auch durch die Parteien hindurch. Beispiel Linke. Steuerhinterzieher dürften auf keinen Fall davonkommen, fordert Fraktionsvize Maurer. Der ehemalige Bundesrichter Neskowitsch, Mitglied der gleichen Fraktion, kontert, der Staat dürfe sich nicht zum Komplizen von Datendieben machen. Damit liegt er ungewöhnlich deckungsgleich auf einer Linie mit einigen führenden Unionspolitikern, die wiederum eine andere Meinung haben als Kanzlerin und Finanzminister. Die sprechen sich für einen Kauf aus, haben keine rechtlichen Bedenken. Die Ansage von ganz oben lässt die Skeptiker in der CDU jedoch nicht verstummen. Der Vorsitzende des Rechtsausschusses Siegfried Kauder rät vom Kauf ab, spricht von der Gefahr, vor Gericht auf die Nase zu fallen, da die Daten in einem Strafprozess nicht verwertbar wären. FDP-Chef Westerwelle ist ebenfalls skeptisch.
Es ist eine Straftat, die verfolgt werden muss, aber ebenso klar ist es auch, dass wir uns nicht zum Mittäter von Dieben oder von anderen Straftätern machen.
Nachdem Kanzlerin und Finanzminister der Opposition die Angriffsfläche geraubt haben, kann sich die SPD zumindest weiter an ihm abarbeiten, Generalsekretärin Nahles.
Jeder kleine Steuerzahler muss sich rechtfertigen, hat kein Pardon, wenn er Steuern nicht bezahlt. Und wir können es auch nicht zulassen, dass das im großen Stile gemacht wird. Wir können es nicht dulden, dass hier unterschiedliches Recht gilt.
CDU-Innenexperte Bosbach ordnet die Debatte realistisch. realistisch ein.
Machen wir uns doch bitte nichts vor. Es ist doch nicht nur eine reine Rechtsfrage, es ist auch eine politische Frage. Wenn der Staat diese Datensammlung ankaufen sollte, dann heißt es, er macht sich gemein mit ihm. Wenn der Staat diese Datensammlung nicht aufkaufen sollte, dann heißt es, die Kleinen hängt man und die Großen lässt man laufen.
CSU-Verbraucherschutzministerin Aigner nennt schließlich das Argument, das momentan wohl keinen Politiker kalt lässt.
Ich glaube, dass kein Verständnis von der Bevölkerung geben würde, wenn sozusagen nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft würden.
Das Argument der Kritiker, der Staat dürfe sich nicht mit Kriminellen abgeben, ist jedenfalls wackelig. Denn genau das tut die Polizei regelmäßig, um durch V-Leute an Informationen zu kommen. Die Regierung verhandelt zudem immer wieder auch mit Geiselnehmern.
Christoph Grabenheinrich war das aus Berlin. Was wir durch die ganze Diskussion nicht wissen, ist, wieso sie eigentlich geführt wird. Beim letzten großen Deal mit den Bankdaten von Steuerflüchtlingen ist diese Frage zunächst einmal hinter verschlossenen Türen erörtert und entschieden worden. Und die Öffentlichkeit hat erst 2 Jahre später von dem Geschäft erfahren, als die Steuerfahnder nämlich bei Postchef Zumwinkel zur Hausdurchsuchung schritten. Jetzt wird alles öffentlich diskutiert und das schlägt Wogen. Auch im Ausland. Frank A. Meyer, Geschäftsführer und Chefpublizist des Ringier Verlags, des größten Schweizer Medienunternehmens. Guten Tag.
Guten Tag.
In der Schweiz herrscht derzeit große Aufregung. Die Deutschen wollen das Schweizer Bankgeheimnis via Datenkauf aushebeln. Jetzt haben sie sich aus dem medialen Fenster in ihrem Land gelehnt und ihre Landsleute aufgefordert, sich wieder abzuregen. Warum?
Ja, ich lehne mich seit 20 Jahren aus diesem medialen Fenster. Denn der Fall heute zeigt ja, ein Paradox. In Deutschland, ordentliches Land, Rechtsstaat, Verfassung, Verfassungsgericht, sagt sich, wir können oder wir dürfen nicht oder dürfen wir doch mit Hehlen arbeiten. Mit Hehlerei heißt ja, Diebesgut wird versteckt oder weitergegeben. Das Paradox ist doch, dass der deutsche Staat zurückkauft, was ihm eigentlich gehört. Diese Daten, verbunden damit, diese Steuermillionen, handelt sich wahrscheinlich um mehr als 100. Und viele sind ja noch dort und nicht mit diesen Daten in Verbindung. Die wurden ja dem deutschen Staat entwendet. Das ist ein Betrug, das ist ein Delikt in Deutschland. Die Schweiz bietet dazu Hand. Das Bankgeheimnis deckt ausdrücklich, und das ist ein Instrument dieses Geschäfts, es deckt ausdrücklich Steuerflucht aus dem Ausland. Nicht nur aus Deutschland. Wir haben Probleme mit Italien, mit Frankreich, mit England, mit den USA. Wir haben Probleme mit der OECD, wir haben Probleme mit der EU, natürlich mit Deutschland. Das ist die sensibelste Beziehung, die wir haben. Darum auch vielleicht mehr Empörung, als es bei Frankreich der Fall war. Aber Deutschland kauft etwas, was ihm letztlich gehört. Wenn Hehler, dann sind doch Banken, die geraubtes Gut, nämlich Steuermilliarden, verwalten und vermehren die Hehler.
Was ist so heilig eigentlich am Schweizer Bankgeheimnis? Der Gewinn, der mit dem geparkten Geld gemacht wird?
Die Finanzwirtschaft in der Schweiz ist ja unglaublich mächtig. Sie hat lange Zeit das Land fast beherrscht. Und mit dem der Finanzkrise ist jetzt etwas schwächer. Und da geht es jetzt los. Ich weiß auch nicht, ich kann es auch nicht erklären, warum man derart auf dieses Bankgeheimnis gesetzt hat. Zumal ja die Schweiz ein stolzes Industrieland ist, absolut spitze. Vergleichbar mit Deutschland, gewissen Dingen auch noch sogar besser in der modernen Technologie, in der modernsten Industrie, modernste Arbeitnehmer, innovativ. Das wurde alles überschattet. Geld, Geld, Geld war die Theorie oder die Ideologie, fast die Religion. Ich habe mal gesagt, der Rütli-Schwur wurde durch das Bankgeheimnis ersetzt.
Den Eindruck hat man allerdings auch, wenn man derzeit Schweizer Boulevardpresse liest oder auch mal Schweizer Fernsehen schaut, dann hat man das Gefühl, die Deutschen wollen irgendwie die letzte Schweizer Festung schleifen. Ist das Ganze vielleicht eher eine emotionale Debatte bei Ihnen?
Die Deutschschweiz ist ja nicht die Schweiz. Ja. Die Deutschschweiz hat natürlich ein spezifisches Problem mit Deutschland, das hat historische Gründe, das hat aber schlicht Gründe in der Größe, auch in der Sprachmacht eines jeden Deutschen gegenüber den meisten Deutschschweizern, die ja, wenn sie Hochdeutsch reden, was unsere Kultursprache ist, übersetzen müssen. Das sind sehr differenzierte Ebenen, die da mitspielen. Dass die Deutschen, wenn sie halt auftreten, wie auch schon Peer Steinbrück, das ist ja diesmal ganz anders, dann schrecken die Deutschschweizer auf, nicht die Westschweizer, die Weltschweizer haben da kein so großes Problem. Aber das Problem sind nicht die Deutschen, das Problem ist unser Bankgeheimnis. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem mit diesem Instrument, das sich überlebt hat und das uns in Konflikt mit so vielen stürzt und dann geht die Elite, wenn man das so sagen darf, wahrscheinlich eher ein Establishment in der Schweiz, wirtschaftliches, politisches Establishment, hält offensichtlich, und das kritisiere ich seit langem, hält alle anderen für Bösewichte und uns Schweizer halten wir für gut unschuldig. Wir sind klein, unser Herz ist rein, das ist der Reim, den wir uns machen, dieser Refrain. Aber das ist nicht so. Und wenn wir uns auf die Freundschaft mit Deutschland berufen, dann muss ich sagen, Deutschland hat Interessen, die Schweiz auch. Denn das Bankgeheimnis ist nun mit Sicherheit kein Instrument unserer freundschaftlichen Gefühle gegenüber den Nachbarn. Es ist das Instrument, auf Raubzug zu gehen, auf die Staatskassen, die Steuerkassen dieser Nachbarn.
Frank A. Meyer, Geschäftsführer und Chefpublizist des Ringier Verlages, des größten Schweizer Medienunternehmens. Recht herzlichen Dank. Dealer, Diebe, Datenfänger. Wie der Staat ermittelt. Der Tag in HR2 Kultur.
Du Kumpel, komm her.
Wer ist?
Genau. Du hast das große Glück, durch Zufall ein Schild kaufen zu können, das man auf 1001 Art gebrauchen kann.
Auf 1001 Art gebrauchen? Du meine Güte, aber ich hab's furchtbar eilig. Ich hab nicht mal Zeit, das Schild zu lesen.
Stopp!
Was denn? Haben Sie Stopp zu mir gesagt?
Auf dem Schild steht Stopp.
Oh!
Genau. Hey, hör zu, du kannst durch Zufall dieses Schild kaufen. Für einen Spottpreis.
Was denn für einen Spottpreis? Für einen Spottpreis?
Genau.
Aber was soll ich denn mit dem Schild anfangen?
Für so ein Stoppschild gibt es 1001 Möglichkeit, es zu gebrauchen. Nimm zum Beispiel mal an, jemand tritt dir zufällig auf den Fuß. Und das mit allem Nachdruck. So wie ich jetzt.
Oh, bitte. Nein.
Wie willst du so einem frechen Kerl verständlich machen, dass er das nicht tun soll?
Ich sage, entschuldigen Sie, mein Herr, Sie stehen auf meinem Fuß.
Das ist aber nicht gut. Du musst das Schild lesen.
Ach so, ja, das Schild lesen. Auf dem Schild steht Stopp.
Ja, genau. Siehst du, wie ein Zauberspruch ist das.
Ja, so ist es besser.
Ja, das war auch eine von den 1001 Brauchbarkeiten.
So.
Und dir, meinem Freund, verkaufe ich das Schild zu einem Preis von 5 Pfennig.
So, nur 5 Pfennig? Genau. Nur 5 Pfennig?
Genau.
Ich hab's zwar eilig, aber das kann ich mir nicht entgehen lassen. Wo hab ich denn nur? Ich hatte doch noch. Ich gebe Ihnen also einen Fünfer dafür. Ein guter Preis. 5 Pfennig für ein Schild mit der Aufschrift?
Stopp.
Der Schlemiel aus der Sesamstraße, der immer seltsame und nicht ganz legale Dinge zu verkaufen hat. Dealer, Diebe, Datenfänger. Wie der Staat ermittelt. Der Tag in HR2 Kultur. Wenn der Staat mit einem Dieb Geschäfte macht oder Geschäfte gemacht hat und dieser Dieb dann von einem anderen Staat gesucht wird, weil er dort was geklaut hat, was macht der Staat, der das Geschäft gemacht hat, dann? Richtig, er lehnt das zugehörige Auslieferungsgesuch folgerichtig ab, auch wenn damit bestehende Abkommen gebrochen werden sollten. So geschehen in Frankreich im Fall Hervé Falciani. Evi Seibert berichtet.
Die Liste war sozusagen ein Geschenk, wenn man dem französischen Haushaltsminister Eric Woerth glauben darf. Wir haben nichts bezahlt für diese Informationen, sagt er. Und das Gleiche sagt der Informant Hervé Falciani. Er ist ein eher blasser Typ, 38 Jahre alt, Franco-Italiener und Computercrack. Der Mann, der bei der HSBC-Bank in Genf arbeitete und dort die Namen der Inhaber von 3000 Schwarzgeldkonten mitgehen ließ. Mit der Liste setzte er sich nach Frankreich ab und übergab sie den dortigen Behörden. Warum hat er das getan, angeblich ohne einen Cent dafür zu bekommen? Wenn Sie mitkriegen, dass offenbar ganze Finanzstrukturen nur darauf aufbauen, den jeweiligen Staat um Steuergelder zu betrügen, wenn Sie täglich solche Aktionen auf dem Bildschirm haben, dann können Sie entweder die Augen zumachen oder Sie versuchen, dahinter zu kommen, wie das funktioniert, und Sie reagieren. Seine Reaktion hat für ordentlich Wirbel gesorgt. Die Schweiz wollte Falciani mitsamt der Listen ausgeliefert bekommen. Die Franzosen stellten sich erstmal stur. Sie brauchten Falciani auch noch, denn der hatte die Namen auf den Listen so gekonnt verschlüsselt, dass die französischen Datenspezialisten den Code nicht knacken konnten. Monatelang half er den Behörden beim Entschlüsseln der 3000 Namen. Die Schweizer reagierten sauer und drohten, ein gemeinsam geplantes Steuerabkommen zu kippen. Deswegen hat Frankreich jetzt eingelenkt. zumindest teilweise, Haushaltsminister Eric Woerth.
Elles seront transmises par la justice à la justice suisse. Et puis en même temps, la procédure judiciaire française va continuer.
Die Listen werden der Schweiz übergeben, aber wir ermitteln natürlich weiter. Hier geht es um französische Staatsbürger, die französische Steuern hinterzogen haben.
C'est des contribuables français, ils sont en France. Voilà, ça intéresse évidemment les autorités françaises.
Außerdem bietet Frankreich an, die Listen auch anderen Regierungen zur Verfügung zu stellen. Es würde für Deutschland also keinen Sinn machen, diese Daten zu kaufen, falls es sich tatsächlich um dieselbe Liste handeln sollte. Das ist aber nicht der Fall, sagt Hervé Falciani, der frühere Bankangestellte einer Zeitung. Er habe den Deutschen keine Daten zum Kauf angeboten. Auf der Liste stehen nicht nur Franzosen, sondern Namen aus der ganzen Welt, auch aus China und Kolumbien. Da zu vermuten ist, dass kolumbianische Inhaber geheimer Konten nicht besonders viel Fehlerlesens machen, wenn sie den Datendieb in die Finger kriegen, lebt er mittlerweile unter Polizeischutz in Nizza. Seine Frau und seine Familie hält er versteckt.
Frankreich schützt also den Datendieb, der dem französischen Staat die Steuersünder ausgeliefert hat. Genau das macht auch Deutschland. Der Datendieb Heinrich Kieber, genannt Henry, der schon 2006 die Daten von 1400 deutschen Steuersündern via BND an den deutschen Staat verkaufte, bekam dafür nicht nur 4,6 Millionen Euro, sondern auch eine neue Identität. Er wird von Liechtenstein mit internationalem Haftbefehl gesucht, aber die Bundesrepublik Deutschland weigert sich, seine neue Identität zu lüften. Konrad Freiberg, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Schön, dass Sie am Flughafen für uns zur Verfügung stehen. Sie haben sich eingemischt in die Debatte darüber, ob der Staat geklaute Daten von Steuerflüchtlingen kaufen darf und gesagt, ja. Und die Gegner des Vorhabens sollen sich nicht so anstellen. Schließlich werden auch in anderen Fällen Geschäfte mit Kriminellen gemacht. So. In welchen Fällen muss das denn sein?
Ja, ich halte die Diskussion bei vielen für interessengeleitet und weniger als Sorge um den Rechtsstaat. Denn wir müssen als Polizei tagtäglich mit Ganoven zusammenarbeiten. Wir haben V-Leute, weil wir in viele Kriminalitätsbereiche nicht mehr weiterkommen. Das heißt, Verbrecher, die uns Hinweise geben und dafür Geld erhalten. Wir haben in der Vergangenheit eine Kronzeugenregelung gehabt, wo sozusagen Verbrecher, wenn sie Aussagen, Strafmilderung bekommen haben. Wir haben Zeugenschutzmaßnahmen für Verbrecher, wenn sie aussagen, dass sie von uns geschützt werden. Wir haben Drogendeals, wir machen Scheinaufkäufe mit Verbrechern, damit wir an die Hintermänner rankommen. Also wir sind es gewohnt, mit Ganoven umzugehen. Wir müssen natürlich immer abwägen, was ist für unseren Rechtsstaat gut, was kann man rechtsstaatlich vertreten und dann muss dieses auch umgesetzt werden.
Aber Herr Freiberg, wenn die Polizei Lockkäufe macht mit Drogendealern, macht sie dann selber etwas Illegales?
Nein, sie macht nichts Illegales und genauso gut macht die Polizei oder macht die Steuerbehörden nichts Illegales, wenn sie diese Daten aufkaufen. Dann macht sie auch nichts Illegales. Illegal macht derjenige etwas, der erstens, ich sage das mal ganz einfach, moralisch verwerflich ist, der dieses Geld annimmt, die Schweizer Banken. Und das Zweite ist derjenige, der diese Daten illegal erwirbt, der macht sich natürlich dann auch strafbar.
Das heißt, man müsste den Datenhändler eigentlich verhaften.
Das ist natürlich, Verhaften ist sicherlich etwas zu weit gehen, aber natürlich muss geprüft werden, wie weit hier eine Strafverfolgung einsetzt. Das ist das eine. Aber dann immer wieder eine Abwägung, was gewinnen wir als Rechtsstaat dafür? Und ich sage ganz deutlich, wir kriegen Einblick in gesellschaftliche Schichten, in Kriminalitätsformen, die wir sonst nicht bekommen.
Geht es Ihnen darum, ich meine, dem Finanzminister geht es womöglich eher ums Geld, oder?
Das sind sicherlich beide Motive, die sind unterschiedlich, aber in erster Linie geht es darum, auch mal in andere Kriminalitätsbereiche hineinzukommen, der Wirtschaftskriminalität, der Steuerkriminalität. Und das sind schwere Delikte. Die schwere Steuerhinterziehung wird mit Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren bestraft. Und ich bin mir sicher, dass auch viele Geldanlagen dort illegale Gelder sind, die aus Wirtschaftskriminalität stammen. Und deswegen halte ich das wirklich für erstrebenswert, dass wir dort mal hinschauen und dort mal Strafverfolgung machen, uns nicht nur auf die Kleinen konzentrieren.
Mhm. Man könnte natürlich versuchen, auch dort V-Leute einzuschleusen. Oder hat man dafür nicht das Klientel, die Polizisten, die nicht so hübsch sind, dass es nicht funktioniert?
Das ist sicherlich die Schwierigkeit. Wir dringen in viele Bereiche der Kriminalität, der Wirtschaftskriminalität, organisierte Kriminalität gar nicht mehr hinein. Und deswegen ist es sinnvoll, dass wir diese Chance auch mal nutzen, um dort hineinzublicken.
Wie weit geht das? Wenn wir noch mal auf andere Bereiche schauen. Also Sie schleusen V-Leute also nicht die Polizei, aber es ist von Staats wegen geschehen, V-Leute eingeschleust in die NPD. Hat dazu geführt, dass letztlich die NPD nicht verboten werden konnte, weil man nicht wusste, wie viele V-Leute dabei waren. Dann machen Ermittler mit bei Kinderpornoringen, um zu wissen, wer ist da, wer sind die Drahtzieher da. Machen die sich nicht doch ein bisschen die Hände schmutzig?
Natürlich ist das schwierig. Deswegen wundert mich auch die Diskussion immer, mit Kriminalität aufzuklären, mit Kriminellen umzugehen tagtäglich. Das ist ein schwieriges Geschäft, ganz ausdrücklich. Es ist nicht, unsere Welt ist nicht so geartet, dass sich die Menschen sozusagen bei der Polizei melden und sagen, du, ich bin ein ganz bekannter Drogendealer oder ich bin ein Kinderpornograf. Das ist nicht so. Wir müssen sehen, dass wir an diese Leute rankommen. Und da gibt es immer mehr Kriminalitätsbereiche, wo uns das schwieriger fällt, überhaupt Einblick zu gewinnen. Und deswegen muss man darüber auch diskutieren, was darf die Polizei, was dürfen die Steuerbehörden. Und ich bin froh, dass wir auch einmal Einblick bekommen in die Leute, die zu Lasten unseres Staates leben, auf unsere Kosten leben und dann das Geld noch ins Ausland transportieren.
Und Sie haben nicht auch Angst um unser Rechtssystem, dass dadurch, dass der Staat selbst illegal vorgeht, ich sage das jetzt in Anführungsstrichen, ausgehöhlt wird?
Natürlich ist das eine schwierige Diskussion für immer, das sage ich auch ganz einfach. Aber ich hätte mehr Angst um unseren Rechtsstaat, wenn es uns nicht mehr gelingt, an diese Leute ranzukommen, über die wir jetzt reden, die nämlich Millionen, hunderte Millionen zum Teil ins Ausland schaffen und davon leben, auf unsere Kosten. Da hätte ich mehr Angst um unseren Rechtsstaat, wenn es das nicht mehr gelingen würde.
Konrad Freiberg, der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei. Vielen Dank. Axel Kossel, Ressortleiter beim Computer- und Technologiemagazin CT. Guten Tag.
Guten Tag.
Wenn der Staat geklaute Daten kauft, bekommt er nur einen kleinen Ausschnitt der möglichen Täter, von denen Herr Freiberg eben gesprochen hat. Und er erfährt, wo noch viel mehr zu holen wäre. Wenn wir den Dammbruch, den der Kauf geklauter Daten vielleicht auch bedeutet, mal weiterdenken würden, dann könnte der Staat ja auch auf die Idee kommen, die Daten direkt da zu holen, wo sie sind. Also direkt in die Bank einbrechen, datentechnisch, via Internet. Geht das?
Also das ist grundsätzlich nicht so einfach, wie es vielleicht auf Anhieb klingt. Insbesondere Banken und Finanzinstitute haben sehr gut abgesicherte Netzwerke, die, ich sage mal jetzt in Anführungszeichen, eine hohe kriminelle Energie erfordern, um da eindringen zu können. Viele Fälle, die bekannt werden, oder eigentlich nicht bekannt werden, oder so viele Fälle sind das gar nicht, aber in solchen Fällen sind es meistens Insider, die eben Daten klauen, Daten abführen. Es ist nicht so, dass man ohne weiteres von außen eine Bank hacken kann und Daten rausholen kann.
Die Banken sind also gut geschützt, sagen Sie. Wie wäre es denn mit dem berühmten Bundestrojaner, also dort ein kleines Programm einschleusen, das die fraglichen Daten sammelt und automatisch weitergibt?
Also die Online-Durchsuchung ist ja ein Instrument der Strafverfolgung, das sehr gut reguliert ist, das nur in ganz speziellen Ausnahmefällen im Bereich Terrorismus beispielsweise, wo ein klarer Tatverdacht vorliegt, angewendet werden kann. Ich kann jetzt nicht davon ausgehen, dass alle Daten, die da in der Bank liegen, kriminelle Aktivitäten widerspiegeln. Das heißt, ich kann dieses Instrument nicht einfach so auf Vorrat anwenden und mir mal alles holen, was es da gibt, da würde eine ganz andere Grenze überschritten, da würde sich der Staat strafbar machen, würden sich die Strafvermittler strafbar machen. Sowas geht wirklich nur in ganz wenigen Ausnahmefällen.
Aber im Internet surfen die Polizisten, die Ermittler doch auch frei weg und da gibt es die sogenannte anlasslose Ermittlung, zum Beispiel gegen Kinderpornoringe, wie eben schon gehört.
Ja gut, bewegt sich die Polizei in einem freien Raum, in einem öffentlichen Raum. Sie dringt nicht irgendwie auf private PCs vor, sondern in solchen Foren oder Chats, wo sich Kriminelle treffen, mischen sie sich unter die Benutzer. Und Ermittler, die sich wirklich ganz streng an die Vorschriften halten, die müssen dann sogar, wenn sie da gefragt werden, ob sie Polizist sind, offen und ehrlich zugeben, dass sie das sind. Ermittler haben mir erzählt, in der Praxis ist das kein großes Problem, weil das so eine offene Antwort dann meistens als Witz aufgefasst wird.
Also die sagen das tatsächlich. Die haben Ihnen gesagt, wenn Sie gefragt werden, dann antworten Sie auch entsprechend.
Ja.
Und dann glauben die anderen Ihnen nicht, weil das würde niemand...
oftmals.
Guter Trick.
Es gibt natürlich genügend andere, die auch unterwegs sind und die sich gerne als Polizei ausgeben, um andere zu beeindrucken. Insofern ist es da relativ einfach, sich unter das Volk zu mischen. Aber es ist eben nicht so, dass jetzt diese anlassunabhängig Ermittlung beispielsweise darin besteht, dass Polizei jetzt Kinderpornografie anbietet und versucht da am Markt mitzumischen und womöglich selbst sich strafbar macht. Eben das geht bei uns nicht. Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt einmal das, was man in vielleicht amerikanischen Krimiserien sieht, und es gibt die Realität der Ermittler, und die sieht meistens noch ein bisschen anders aus.
Also der Alltag auch bei denen, die via Internet ermitteln, ist etwas grauer, als das in den Filmen gezeigt wird.
Das ist richtig, und dementsprechend ist es einfach nicht so, dass irgendein technischer Spezialist bei der Polizei sagt, okay, jetzt gehe ich mal bei der Commerzbank rein und hole mir die ganzen Kontodaten und wir gucken da mal rein. Das geht einfach so nicht, und vor diesem Hintergrund ist es natürlich ein Glücksfall, wenn jemand aus der Bank heraus oder aus diesen Daten, also aus jemand, der Zugriff auf diese Datenbestände hat, anbietet, solche Daten zu verkaufen.
Wie ist es denn bankintern? Wie stark sind da die Sicherungen? Also wenn man, das eine ist ja, man versucht von außen einzubrechen via Internet. Wie ist es denn bankintern? Wie dicht müssen diese Leute an sensiblen Daten sein, die solche Datensätze dann tatsächlich kopieren können?
Also da gibt es bei Finanzinstituten ziemlich klare Regelungen, und die Daten sind sehr gut gesichert. In vielen Bereichen gilt eben auch das Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, einer allein könnte gar nicht ohne weiteres Daten stehlen, sondern das müssen dann zwei zusammen sein. Aber da gibt es natürlich sicherlich Schlupflöcher in den Systemen, und es ist wesentlich einfacher, so ein Schlupfloch von innen zu finden als von außen.
Axel Kossel, Ressortleiter beim Computer- und Technologiemagazin CT. Vielen Dank. Dealer, Diebe, Datenfänger. Wie der Staat ermittelt. Der Tag in HR2 Kultur.
Hey du.
Wer ist? Wer ist?
Genau. Hallo, wie wär's mit einem O? Rund wie ein Kreis mit ausgeprägtem Körperbau. Günstig auch im Preis. Du kannst singen mit dem O etwa so. Oh. Oh, oh, beiß schon an.
Oh.
Willst du nicht ein schönes O, süß und osterrund? Du kannst es sofort mal probieren, solche Kringelchen sind gesund. Und du zahlst dafür nur einen Groschen.
Ein Groschen? Ein Groschen?
Genau, nun kauf schon und schenk es deiner Frau.
Bert?
Wie findest du so ein schönes O? Greif zu, es ist doch nicht schwer. Im Vertrauen, ich sag es dir. Nächsten Monat kostet es mehr. Noch kostet's nur einen Groschen.
Ein Groschen, psst, ein Groschen.
Genau. Nun greif zu und schenke schon deiner Frau. Nun stell bloß keine Fragen. Du kaufst das O und schenkst es deiner Frau. Ich wieder verstaub. Beiß endlich an und schenk es deiner Frau.
Noch einmal der clandestine Händler Schlemiel aus der Sesamstraße. Der Staat kauft und verkauft Drogen. Er schleust V-Männer bei den Nazis ein, die dann dort das braune Treiben mitmachen. V-Leute bei den Reichen und Schönen gibt es offenbar bedauerlicherweise noch nicht, weshalb Wirtschaftskriminalität nicht zu den am häufigsten aufgedeckten Delikten gehört, wie es vorhin bedauernd der Chef der Polizeigewerkschaft gesagt hat. Wir haben auch gehört, dass es ein schwieriges Geschäft ist, bei dieser Arbeit sauber zu bleiben und immer zu wissen, wo der rechtlich vielleicht noch gerade begehbare Weg ist. Stefan Schölermann stellt uns jetzt einen Mann vor, der auf diesem schmalen Grat tagtäglich unterwegs ist.
Ein freundlicher Endvierziger mit spitzbübischem Lächeln und einer gehörigen Portion Selbstironie. Jürgen Gerson ist ganz anders, als man sich einen konspirativen Schlapphut vom Geheimdienst vorstellt. Beim Treffen im Hamburger Landesamt für Verfassungsschutz legt der Beamte als erstes seine drei Ausweise auf den Tisch. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Die Frage nach seiner dienstlichen Identität beantwortet dieser Beamte auf seine Weise.
Im Moment benutze ich drei. Das ist Routine. Also ich kann auch abwechselnd mit diesen drei Arbeitsnamen umgehen. Das ist für mich nichts Besonderes mehr.
Jürgen Gerson, dies ist eine seiner dienstlichen Identitäten. Sein wahrer Name lautet natürlich ganz anders. Ist einer jener Beamten, die im Fachjargon Operative genannt werden. Männer und Frauen, die in der extremen Rechten, der Linken und auch der Islamisten-Szene unterwegs sind, um V-Leute zu werben. Jürgen Gerson macht das seit Jahrzehnten.
Der erste Treffer, den man gelandet hat, das war damals ein emotionaler Kick. Das muss ich sagen, das ist belastet einen auch anfänglich sehr, weil man ein halbes Jahr probiert und nichts passiert, weil man immer nur auf Ablehnung stößt und dann mit einmal merkt, man hat es jetzt gepackt und hat irgendwie den Weg gefunden, um Leute zu überzeugen, dass man auch mit uns zusammenarbeiten kann.
Manche seiner V-Leute betreut Jürgen Gerson über viele Jahre. Trotz aller Distanz, viele der V-Leute lehnen die Bundesrepublik entschieden ab. Gerson ist als Beamter auf die Verfassung vereidigt. Entwickelt sich im Laufe der Zeit ein fast persönliches Verhältnis zwischen Informant und V-Mann-Führer.
Wir wollen nicht Leute einmal treffen und abschöpfen und dann vielleicht einen Geldschein rüberrücken lassen, sondern wir wollen mit ihnen eine kontinuierliche Zusammenarbeit. Eine gewisse Nähe ist natürlich da, die muss auch da sein. Man muss Vertrauen zu diesem Mann haben, zu dieser Frau, weil man sonst die Person auch nicht einschätzen kann und weil man die Meldung sonst auch nicht einschätzen kann. Man muss aufpassen, dass diese Nähe nicht zu groß wird, weil es soll keine Freundschaft entstehen. Das geht auch gar nicht, weil man aus Sicherheitsgründen eine gewisse Sperre einlegen muss.
Sicherheit ist ein zentrales Thema in dieser Branche. Für den Informanten, aber auch für den Beamten selbst. Deshalb wissen außer seinem Dienstherrn nur beste Freunde und die Familie Bescheid über seine wahre Tätigkeit. Brenzlig wird es, wenn Jürgen Gerson seine V-Leute rein zufällig auf der Straße trifft.
Dann geht man aneinander vorbei und kennt sich nicht. Das geht gar nicht an. Es sei denn, die Arbeitslegende, die gibt es her. Dann muss man manchmal so tun, als wenn man auf geschäftlicher Ebene miteinander umgeht, egal wie. Aber das ist sehr individuell. Also im Grunde genommen kennt man sich nicht und geht aneinander vorbei. Das wäre sonst eine höchste Gefährdung für den V-Mann.
Dass Verfassungsschutzbehörden ihren Informanten gelegentlich auch Geld bezahlen, ist kein Geheimnis. Doch um welche Summen es geht, darüber schweigt man eisern. Nach Informationen von NDR Info sind vierstellige Summen aber die absolute Ausnahme für Topquellen. Doch Geld ist nur eines von vielen Motiven für seine Informanten, sagt Jürgen Gerson.
Generell jetzt würde ich mal sagen, ist es die Frage Geld. Andere Hilfestellungen, bei Ausländern ist es oft der Fall, dass sie irgendwie Hilfestellung brauchen. Ja, bei einigen Leuten ist es tatsächlich auch ein bisschen Abenteuerlust.
Arbeit mit Kriminellen, mit Verfassungsfeinden, mit möglichen Terroristen. Warum sollte so ein operativer Schlapphut nicht auch den ein oder anderen Banker in der Schweiz oder in Liechtenstein als Informant anwerben? Vielleicht für ein bisschen mehr Geld als sonst üblich. Hans Leyendecker, investigativ arbeitender Journalist, der mit Hilfe von Informanten schon manchen Skandal aufgedeckt hat. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben es mit Informanten zu tun, die Ihnen Einblick in illegale Machenschaften verschaffen. Von dem Flick-Parteien-Skandal vor vielen Jahren bis zur VW-Korruption vor kurzem. Sind Ihre Informanten vergleichbar mit dem Datenklauer, der jetzt mit der Bundesregierung dealt? Also wollen Sie vor allem Geld?
Nee, Geld wollen die überhaupt nicht. Da habe ich auch den Vorteil, dass ich also beim Spiegel war, es immer abgelehnt habe. Und bei der Süddeutschen kann ich nicht, weil wir gar nicht das Geld haben, um jemanden zu bezahlen. Die wollen eine Geschichte haben, die wollen möglicherweise auch irgendjemand purzeln sehen, es gibt sehr unterschiedliche Gründe, warum jemand Informant ist. Es sind nicht immer nur die guten Gründe, es gibt schlechte, es gibt manchmal auch gute.
Also die Informanten sind in eigener Sache unterwegs hauptsächlich?
Ich glaube, dass die meisten daran interessiert sind, irgendjemanden beinzustellen, der ihnen quergekommen ist. Sie erregen sich über einen Missstand, der, wenn man genau hinschaut, sie mehr betrifft noch als die Öffentlichkeit, aber es gibt natürlich auch diejenigen, die rein, die sagen, ich kann nicht ertragen das Unrecht und deshalb komme ich.
Also der selbstlose Informant, der Wahrheit dienen will.
Das ist nicht die Regel.
Man macht sich die Finger schmutzig und wird instrumentalisiert, wenn man Geschäfte mit Informanten macht. Das haben wir vorhin schon so ein bisschen mitgehört, mitgelernt. Ist das auch in Ihrem Fall so?
Ja. Also ich glaube nicht, dass man mit reinen Händen rauskommt, wenn man am Ende des Weges sieht, wem man auch geschadet hat, ob man das in allen Details immer beurteilen konnte, ob man das immer abgewogen hat. Ich glaube, auch in diesem Beruf behalten die keine sauberen Hände.
Also wenn die Siemens-Manager purzeln, tut es ihnen wahrscheinlich nicht so sehr weh, aber es gibt vielleicht den einen oder anderen, der auch unschuldig hineingerät?
Es gibt den einen oder anderen, von dem man nachher die Lebensgeschichte ganz anders kennt und sagt, man hätte diese oder jene Nuance nicht gemacht. Also ich habe schon in meinem Leben eine Reihe von Geschichten gemacht, die ich heute nicht mehr machen würde.
Und haben Sie manchmal das Gefühl, Sie bewegen sich auch in so einer rechtlichen Grauzone? Gibt es Fälle,
wo... Bei Steuergeschichten tun Sie das automatisch.
Ja.
Also sobald Sie versuchen, an Steuererklärungen anderer Leute zu kommen, sind Sie entweder eigentlich mit der Beihilfe dabei oder was auch immer. Aber da, glaube ich, gibt es auch gesellschaftliche Bedingungen, die es einem ermöglichen, das zu machen und eigentlich auch ein bisschen zwingen, das zu machen. Wenn man aufdecken will, das ist sozusagen die Überschrift, kommen Sie nicht ganz sauber raus.
Gilt das auch im aktuellen Fall des Handelns mit geklauten Daten? Also die Bundesregierung will auch aufdecken und macht sich ein bisschen die Finger schmutzig?
Gut, natürlich. natürlich macht man sich ein bisschen die Finger schmutzig. Man muss sich ja fragen, mit welcher Klientel hat man zu tun? Hat mit Leuten zu tun, die haben Amnestien verstreichen lassen, die haben die Liechtenstein-Geschichte verstreichen lassen und dennoch das Geld dem Gemeinwohl vorenthalten. Und die Banken in der Schweiz sind nichts anderes als Hehler. Das sind die wahren Hehler, die leben davon, dass deutsche Steuerbetrüger ihr Geld doch verstecken.
Was tun Sie persönlich, wenn Sie bei Ihren Recherchen von einer Straftat erfahren?
Hängt ein bisschen davon ab, wie das mit dem Informanten ist. Also wenn Sie eine Steuergeschichte machen und Sie wollen an Steuerakten rankommen, bekommen die Steuerakten. Dann wissen Sie, dass es eine Straftat ist, aber es muss dann auch in einem gesellschaftlichen Kontext gerechtfertigt sein, darüber zu schreiben. Wenn es das nicht ist, wenn es nur irgendeine sehr private Geschichte ist oder eine Beziehungsgeschichte, dann glaube ich, ist es nicht erlaubt, das zu verwenden.
Dann würden Sie es nicht verwenden,
nein.
Aber wenn Sie es schon mal haben?
Nee, wenn ich es nicht verwende und auch wenn ich es habe, bekommt es auch kein anderer.
Wenn der Staat ganz offen mit illegaler Ware dealt, was tut er dann noch? Was wissen Sie, was wir vielleicht nicht wissen, wo wir nicht hinschauen und mitreden können, wo Staat auch illegal zugange ist?
Ja gut, alles das, was Nachrichtendienste machen, also was einen normalen Bürger ein Strafverfahren wegen Nötigung oder Erpressung einbringen kann, ist im Auslandsnachrichtendienst erlaubt. Wenn Sie schauen, wie im Drogenbereich in organisierte Kriminalität gehandhabt wird, da sind natürlich Dinge möglich, um überhaupt in eine kriminelle Szene zu kommen und die dann auszuhebeln. Also Lauterkeit ist nicht der Maßstab für jegliches Handeln. Ich glaube, auch wenn Sie eine Gesellschaft helfen wollen, die Gesellschaft ein Stückchen besser zu machen, gerechter zu machen, muss man manchmal mit Leuten zusammenarbeiten, von denen man eigentlich privat nicht viel wissen möchte.
Das ist das eine, dass man da in schlechte Gesellschaft gerät. Ja. Gut, das andere ist, was alles noch geschieht, was die Geheimdienste machen. Beim ersten großen Datendeal war es der BND. Ja. Jetzt war es ja offenbar der militärische Abschirmdienst, denn irgendwie kam das ja zum Bundesverteidigungsminister als erstes.
Die Geschichte kenne ich nicht, glaube ich auch nicht, sondern ich kenne die Geschichte nur so, dass es zunächst zur Steuerfahndung Wuppertal kam, die den Badliner-Fall, das ist ein großer Liechtensteiner Treuhänder, mit begleitet hat, wo der Leiter der Steuerfahndung den Dresdner-Fall gemacht hat und den Badliner-Fall und auch den Liechtenstein-Fall.
Wissen wir irgendwann genau, was da alles abgegangen ist?
Ja. Das würden wir bekommen. Also wir haben jetzt ein relatives Bild des Informanten. Wir ahnen auch, welche Bank es ist, nur wir warten auf eine Bestätigung.
Hans Leyendecker von der Süddeutschen Zeitung, recht herzlichen Dank. Dealer, Diebe, Datenfänger, wie der Staat ermittelt, der Tag in HR2 Kultur.
Hey du!
Wer, ich?
Genau. Psst, komm her.
Ja, was?
Unter uns, möchtest du diesen tollen Schneemann hier kaufen?
Ein Schneemann? Ein Schneemann?
Genau.
Oh, das ist ja ein Riesenschneemann.
Ist der größte, den ich habe. Muss versuchen, ihn schnell loszuwerden. Die Sonne taut den Schneemann sonst auf. Sonderangebot.
Alles ganz schön und gut, aber was soll ich denn mit einem so großen Schneemann anstellen?
Na, eine ganze Menge. Stell dir vor, du musst dich vor jemandem verstecken. Dann duckst du dich einfach hinter diesen großen, dicken Schneemann. Er kostet nur ganze 20 Pfennig, dieser große, dicke Schneemann.
Ja,
20 Pfennig, das ist ein Geschäft.
20
Geschenk.
Pfennig? Lassen Sie mich mal einen Augenblick nachdenken.
Ja, überleg es dir schnell. Du weißt ja, dass ich...
Ich weiß nicht so recht.
Der Schneemann schmilzt mir unter den Händen. Jetzt nur noch 15 Pfennige für diesen... mittelgroßen Schneemann. 15 Pfennig.
Mittelgroß?
Genau.
Aber ich hätte schwören können, dass es ein großer, dicker Schneemann war. Naja, ich muss nur überlegen, was ich mit einem mittelgroßen Schneemann anfange.
Ja, das kann ich dir verraten, angenommen, du willst mal Bock springen. Nun, Bock springen kannst du unmöglich über einen großen, dicken Schneemann.
Nein.
Aber über diesen mittelgroßen, handlichen Schneemann kommst du ohne große Schwierigkeiten rüber. Ist das nicht toll?
Ich muss mal überlegen.
Ja, denk nach, aber schnell.
Ja, ich weiß nicht. Ich könnte vielleicht...
10 Pfennig für diesen klitzekleinen Schneemann.
Klitzeklein?
Genau.
Was ist denn mit dem passiert?
Diesen besonders handlichen Minischneemann.
Ganz
du kannst
klein.
Ihn in deiner Tasche tragen oder in den Kühlschrank legen. Du kannst ihn überall mitnehmen, du wirst es nicht bereuen. Beeil dich, 10 Pfennig und er gehört dir. 10 Pfennig,
ja,
schnell.
Ich muss überlegen, ich muss nachdenken.
Ja, aber nicht zu lange, greif zu, sonst ist er weg.
Ich muss mich entscheiden,
möchtest
aber die Sache
du jetzt
muss
den
ja
Schneemann
gut
oder nicht?
Sein.
Du musst dich schnell entscheiden. Ja. 10 Pfennig.
Ich glaube, ich habe mich entschieden.
10 Pfennig
ich
und
nehme
er
ihn.
Dir?
Ja.
Du hast dich entschieden.
Ich habe mich entschieden.
Sehr
ich will
gut.
ihn haben.
Gut.
Wo ist er denn?
Jetzt ist er weg. Der clandestine Händler Schlemiel aus der Sesamstraße mit seinem für heute letzten Deal, der nicht geklappt hat. Dealer, Diebe, Datenfänger, wie der Staat ermittelt, das ist unser Thema im Tag in HR2 Kultur. Wenn der Staat sich als Hehler betätigt, kriminellen Datendieben mit Millionen die Taschen füllt und ihnen dann auch noch eine neue Identität verpasst, um sie vor ausländischen Ermittlern zu schützen, so geschehen hier in Deutschland, und das alles um Steuerhinterzieher zu finden, da geht es wohl um Millionen, aber nicht um wirklich schweres Verbrechen, wie wird dann wohl mit Kapitalverbrechern umgegangen? Das hat schon einmal ein Oberpolizist ausgelotet. Das war im September 2002 im Entführungsfall Jakob von Metzler. Der Täter forderte eine Million Lösegeld, das im Wald hinterlegt werden sollte. Die Frankfurter Bankiersfamilie von Metzler schaltete sofort die Polizei ein.
Wolfgang Daschner ist zu diesem Zeitpunkt Behördenleiter und setzt eine sogenannte besondere Aufbauorganisation ein. Die Staatsanwaltschaft wird über die Entführung informiert. Die Polizei ermittelt zunächst im Umfeld der Familie. Im Vordergrund steht, das Leben und die Gesundheit des Entführten zu schützen, wird es später immer wieder heißen. Zu diesem Zeitpunkt weiß noch niemand, dass Jakob schon tot ist, erdrosselt von seinem Entführer Magnus Gefgen. Am Montag, 3 Tage nach dem Verschwinden des Jungen, beobachtet die Polizei die Geldübergabe und identifiziert Magnus Gefgen. Die Polizei beobachtet, wie der Jurastudent bei diversen Banken Geld einzahlt, einen Mercedes kauft, eine Reise bucht. Sie sieht, dass sich Magnus Gefgen nicht um das Kind kümmert. Später im Urteil gegen Wolfgang Daschner wird die vorsitzende Richterin sagen, nach kriminalistischer Einschätzung zeigte dieses Verhalten, dass der Junge schon tot war. Und sie wird auch sagen, es war klar, dass sich Täter und Opfer persönlich kannten. Deshalb war zu befürchten, dass Jakob als einziger Tatzeuge aus Sicht des Täters nicht überleben durfte. Gefgen wird am Flughafen festgenommen. Ein erfahrener Kriminalbeamter vernimmt ihn. Aber er findet nicht heraus, wo Jakob ist. Gefgen erzählt, er habe für einen Unbekannten das Lösegeld abgeholt. Die Polizei glaubt ihm nicht. Sie findet in seiner Wohnung einen Teil des Lösegeldes und eine Checkliste für die Entführung. Doch Gefgen macht keine Anstalten, den Aufenthaltsort des Kindes preiszugeben. Polizeivizepräsident Daschner wird telefonisch darüber informiert. Er erklärt dem Beamten am Telefon, die Anwendung unmittelbaren Zwangs sei nun freigegeben, das heißt Folter. Bei einer Lagebesprechung, an der auch der Polizeipsychologe teilnimmt, entscheiden die Ermittler, die Anwendung unmittelbaren Zwangs führe nicht zum Ziel. Stattdessen soll Gefgen mit Jakobs Geschwistern konfrontiert werden. Mit der Staatsanwaltschaft als Herrin des Verfahrens spricht Daschner nicht über seine Idee, obwohl der ermittelnde Staatsanwalt zu dieser Zeit im Polizeipräsidium ist. Gefgen nennt nun eine Hütte am Langener Waldsee. Dort sei Jakob. Außerdem nennt er 2 Brüder als Täter. Es ist weit nach Mitternacht. Die Vernehmung wird abgebrochen. Hundertschaften durchkämmen das Gebiet rund um den Langener Waldsee. Die Polizei nimmt die 2 Brüder fest. Andere Beamte schirmen das Anwesen der Familie Metzler ab. Die meisten Polizisten sind seit Stunden im Dienst und übermüdet. Noch immer keine Spur von Jakob. Wolfgang Daschner erscheint gegen 6.30 Uhr im Polizeipräsidium. Es ist Tag 4 nach Jakobs Entführung. Er bittet einen Polizeiführer und dessen Vertreter zum Gespräch und ordnet nun den unmittelbaren Zwang gegenüber Gefgen an. Das entführte Kind sei in akuter Lebensgefahr. Er begründet seine Anordnung mit einem übergesetzlichen Notstand. Es folgt wieder eine Lagebesprechung. Die meisten Beamten lehnen Daschners Anordnung ab. Daschner ruft einige Polizisten zu sich, lässt sich auf keine Diskussion mehr ein und besteht darauf, dass ein Beamter mit dem Hubschrauber aus dem Urlaub geholt wird, der Gefgen unter anderem Daumen- und Handgelenk überdrehen soll, wenn er nicht endlich redet. Er ordnet außerdem an, ein Polizist solle Gefgen nun erklären, es würden ihm unter ärztlicher Aufsicht Schmerzen zugefügt, um seinen Widerstand zu brechen. Gefgen wird aus seiner Zelle geholt. Er trifft seine Mutter, aber nennt noch immer nicht den Aufenthaltsort von Jakob. Der Polizist droht ihm Schmerzen an. Wenige Minuten später erklärt Gefgen, er habe Jakob von Metzler unter einem Steg an einem See im mittelhessischen Bierstein versteckt. Die Polizei fährt mit Gefgen dorthin und findet die Leiche des 11-Jährigen. Wolfgang Daschner verfasst noch am selben Tag einen Vermerk über seine Anordnung. Ende 2004 wird er vom Frankfurter Landgericht dafür verwarnt.
Im Fall Daschner, denn der wurde aus dem Fall Gefgen wegen der Folterdrohung, im Fall Daschner blieb der Rechtsstaat klar. Nein, es kann keine Folter geben, auch nicht deren Androhung. Die Menschenrechte gelten auch für Täter. Im Fall Daschner war die Boulevardpresse und der Stammtisch gegen diese rechtsstaatliche Haltung. Die Bild-Zeitungskampagne damals stützte den Folterdroher, also den Rechtsbrecher in staatlichen Diensten. So ist es jetzt wieder. Die Bild-Zeitung und die Mehrheit der Bundesbürger ist für den Kauf der geklauten Daten. Professor Rainer Hamm, Professor für Strafprozessrecht, Strafrechtler mit eigener Kanzlei in Frankfurt und Mitherausgeber der Neuen Juristischen Wochenschrift. Guten Tag.
Guten Tag.
Auch der Kauf der geklauten Daten der Steuerhinterzieher ist ein Rechtsbruch, oder bin ich da falsch?
Das ist auf jeden Fall ein Rechtsbruch. Man kann sich sehr viele Gedanken machen über die Vergleichbarkeit des Falles Daschner mit dem aktuellen Fall. Was sie beide gemeinsam haben, ist die brennende Frage, ob für den Staat der Satz gilt, der Zweck heiligt die Mittel, oder ob dieser Satz nicht gilt. Ich bin der dezidierten Auffassung, dass sowohl für Steuererhebung als auch erst recht für Strafverfolgung das Gegenteil von diesem Satz gilt. Der Staat erlaubt es, auch Privaten, nicht einmal Privaten, diesen Satz anzuwenden. Worum geht es hier? Es geht hier um das Mittel, Förderung einer Straftat, so hat es auch Herr Freiberg vorhin gesagt, Förderung einer Straftat mit dem einkalkulierten Risiko oder der einkalkulierten Chance, dass es Nachahmetäter geben wird, die auch in Zukunft mit einem Mausklick Daten, die sie nichts angeht und die auch niemand anders was angeht, zum Kauf anbieten. Es geht um den Zweck der Strafverfolgung. Die Strafverfolgung ist streng rechtsstaatlich an das Prinzip gebunden, dass nur ausdrücklich gesetzlich normierte Mittel zur Informationsbeschaffung zulässig sind und angewendet werden.
Also der Rechtsbruch durch staatliche Stellen lässt sich mit gar nichts rechtfertigen.
Lässt sich auch nicht damit rechtfertigen, das ist ja jetzt dauernd im Gespräch, dass man sagt, diese lumpigen 2,5 Millionen, die das jetzt kosten soll, man fragt sich, warum der eigentliche Täter 2,5 Millionen haben will und nicht 50 Millionen und ob man dann vielleicht auch dürfte und nicht 10 Millionen. Diese lumpigen 2,5 Millionen kämen locker wieder rein, wenn man dann 100 Millionen Steuern kassieren könnte. Das ist ungefähr die Quote, die man bei der internationalen Korruption einem deutschen Industrieunternehmen unter Strafe verbietet zu bezahlen an irgendeinen, sagen wir mal, nigerianischen korrupten Politiker, weil man einen 100-Millionen-Auftrag an Land ziehen will. Diesen Industrieunternehmen nimmt man diese Einlassung mit großem, mit Recht nicht ab und sagt, dass das dürfe nicht sein. Die, auch wenn er sagt, zur Rettung der Finanzkraft und der Wirtschaftskraft und der Rettung von Arbeitsplätzen sei dieser 100-Millionen-Auftrag nötig. Der Staat erlaubt mit Recht so etwas nicht und er darf es nicht erlauben. Und der Fall Daschner zeigt, dass er es eigentlich auch seinen eigenen Beamten nicht erlaubt, nach dem Prinzip, der Zweck heiligt die Mittel.
Wenn die Bundeskanzlerin und der Finanzminister jetzt öffentlich sagen, sie wollen diesen illegalen Deal mit geklauter Ware abschließen und sie machen, lassen es dann auch noch machen, ist das dann ein Tatbestand? Müssten die dann angezeigt werden? Müssten sie vor Gericht?
Ja, also ich bin immer dagegen, dass man erst anfängt, nach Strafbarkeit zu fragen. Der Staat als Informationshehler, es ist ja nicht eine wirkliche Hehlerei, weil es kein wirklicher Diebstahl ist. Ich habe mich schon gewundert und ich würde fast so weit gehen zu sagen, es ist ein Skandal, dass man überhaupt erwogen hat, auf ein solches Angebot einzugehen. Und die Vergleiche, die man ständig heranzieht und die Sie auch in Ihrer Sendung eine große Rolle gespielt haben, Kronzeugenregelung, das hat nun mal damit gar nichts zu tun. Die ist nur auch bei gesetzlich vorgesehenem Honorierung durch eine richterliche Strafzumessung erlaubt und darf nicht wild von Polizei versprochen werden. Der V-Mann-Einsatz mit Vorzeigegeld, mit Scheinaufkäufe für Scheinaufkäufe, auch das ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem Ankauf von eindeutig illegal und mit hoher krimineller Energie erworbenen Informationen aus durchaus, das muss man ja sehen, erst einmal legalen Bankgeschäften. Nicht alle Konten, auf Schweizer Banken haben einen kriminellen Hintergrund.
Was passiert, wenn jetzt diese Barriere trotz öffentlicher Diskussion erneut durchbrochen wird? Was bedeutet das für den Rechtsstaat?
Also man muss da unterscheiden zwischen den rechtlichen Konsequenzen. Da würde ich sehr mich stark machen für die Anerkennung von Verwertungsverboten und den faktischen Abläufen. Die faktischen Abläufe werden ja so sein wie damals im Falle Liechtenstein, dass schon das Herumfuchteln jetzt mit dieser CD in der politischen Diskussion zu vielen Selbstanzeigen führen wird. Und sobald die CD da ist und ausgewertet wird und irgendjemand keine Selbstanzeige macht, dann wird er sehr schnell, wenn man ihm auf die Schliche seiner Steuerhinterziehung kommt, ein Geständnis ablegen. Dann kommt es auf das Verwertungsverbot wieder nicht an, weil man dann aufgrund seines Geständnisses informiert.
Das heißt, der Staat muss die Daten unter Umständen gar nicht wirklich vor Gericht benutzen. Vielleicht handelt es sich bei dem Ganzen auch nur um Populismus. Also Vox Populi sagt, der Datendeal sei richtig, wir haben das vorhin ja schon gehört, weil die großkopferten Steuerhinterzieher drangekriegt werden müssen und also wird das Recht gebrochen, um dem Volk gerecht zu werden?
Das Volk hat im Kopf, der Staat heiligt die Mittel. Und wir haben den Rechtsstaat geschaffen, damit diese volkstümliche Auffassung sich nicht durchsetzt.
Das heißt?
Das heißt, dass wenn man jetzt populistisch handelt, man den Rechtsstaat letztlich beschädigt.
Professor Rainer Hamm, Professor für Strafprozessrecht, Strafrechtler mit eigener Kanzlei in Frankfurt und Mitherausgeber der Neuen Juristischen Wochenschrift. Vielen Dank. Dealer, Diebe, Datenfänger, wie der Staat ermittelt. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie etwas versäumt haben, nachhören und herunterladen kann man uns im Internet unter www.hr2kultur.de. Unsere Themen kann man dort bestellen als Newsletter per Mail oder man kriegt sie via Twitter. Dort heißen wir auch der Tag in einem Wort. Bis morgen, sagt Tschüss, Florian Schwing.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.